Sie hören einen Podcast der Sendung Bücherbar mit Richard Schäfer.
Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Autoren aus Thüringen und Umgebung mit Richard Schäfer.
Herzlich willkommen zur Bücherbar im Monat Juli. Mein Name ist Richard Schäfer und ich bin heute nicht allein im Studio. Ich habe einen Gast hergeholt, der schon bekannt ist in der Literaturszene und vielleicht auch vielen Erfurtern hier bekannt, Arne Hirsemann. Herzlich willkommen, Arne.
Ja, hallo Richard. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du da bist und ich freue mich auch. Ich bin auch ganz gespannt über die Themen, die wir im Verlauf der Sendung jetzt hier besprechen wollen. Da ist natürlich dein literarisches Schaffen steht im Mittelpunkt und vielleicht sagst du uns einfach mal, wie bist du zum Schreiben gekommen? Warum schreibst du und gehst nicht angeln?
Ja, also Angeln liegt gar nicht so weit entfernt. Also ich komme von der Küste. Ich bin geboren auf dem Fischland, da ist Zingst, Mecklenburg-Vorpommern und viele meiner Freunde angeln. Ich allerdings nicht. Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, wann es war, aber schon relativ früh die Entscheidung getroffen, Schriftsteller sein zu wollen. Und war mir auch immer irgendwie sicher, dass ich das werde. Das muss schon in der Grundschule hat das schon angefangen, dass ich, wir hatten da so ein darstellendes Spiel im Unterricht und da habe ich, glaube ich, das erste Mal ein kleines Theaterstück geschrieben, mit dem sind wir dann irgendwo aufgetreten und habe dann entdeckt, ja, das macht mir Spaß, ich möchte schreiben und habe das eigentlich die ganze Zeit weiterverfolgt, so für mich. Und habe dann später, so mit 15, 16, angefangen für Lokalzeitungen zu arbeiten im journalistischen Bereich. Hatte dort einen sehr guten Mentor, der mir gezeigt hat, wie Texte funktionieren, wie man sie gut aufbauen kann. Und da fing das an. Und richtig los ging es dann in meinem Studium 2006. Ich habe populäre Musik und Medien studiert. Bin nach Nordrhein-Westfalen gezogen, nach Paderborn an die Universität und dort habe ich mich einer Schreibgruppe angeschlossen. Die haben wir dann umbenannt, kurz nachdem ich dabei war, in Kommando Schreibmaschine und die gibt es seit 2006. Und da haben wir uns regelmäßig getroffen, uns gegenseitig unsere Geschichten vorgelesen und dann Lesungen organisiert. Erst im Umkreis und dann aber auch deutschlandweit, waren ein bisschen auf Tour, haben unser Booking immer eigens selbst gemacht und ja, so ist es dann seinen Gang gegangen. Ich habe kurze Zeit mal Poetry Slam gemacht. Das war auch ganz nett, aber hat mir dann ja von der Atmosphäre nicht ganz so gefallen, ist nicht ganz so meins. Man ist mal relativ viel unterwegs, um dann irgendwie kurz 3 oder 5 Minuten lang einen Text zu lesen. Das war dann für mich jetzt nicht so befriedigend.
Genau. Aber jetzt mal zurück zu Arne Hirsemann. Gibt es in der Familie irgendwie eine Vorbelastung, ein erbliches Gen, das so auf die literarische Schiene dich geschoben hat?
Meine Mutter hat sehr viel mit Sprache zu tun. Die ist Englisch- und Russischlehrerin, ist studierte Dolmetscherin. Ich denke mal, dass es daher kommt. Ich weiß von meinem Vater, dass er früher mal so für sich auch geschrieben hat. Also es gibt schon eine gewisse kreative sprachliche Ader, aber es gibt keinen, der das in dem Sinne in meiner Familie vorher so ausgelebt hat.
So wie du. Also ja. Das ist natürlich auch ein Privileg, denke ich mal.
Ja, klar. Also wenn man das, wenn es die Möglichkeit gibt, das zu machen und ich sehe mich da auch, ich bin halt privilegiert. Also ich bin männlich, ich bin weiß, ich habe studiert, ich habe Abitur, ich lebe in Deutschland. Und ich kann schreiben, habe veröffentlicht und das ist, also ich kann mir das nicht vorstellen, privilegierter zu sein, großartig jetzt aus meiner Perspektive.
Ja. Und du kannst mit Wörtern und mit Sprache umgehen, aber da kommen wir nachher nochmal dazu. Da gibt es nämlich dann auch einige Beweise, zumindest konnte ich mich bei deiner Lesung davon überzeugen. Jetzt nochmal rein zum Schriftsteller. Zum Schriftsteller gehört Schreiben, aber es gehört auch dazu Literaturkritik. Es muss jemanden geben, der kritisch über deine Texte drüber geht und sagt, Arne, so geht das nicht. Mhm. Wer ist das bei dir?
Also bei meinem Kurzgeschichtenband, der jetzt im letzten Herbst erschienen ist, Heiligenstädter Miniaturen, Ansichten eines Stadtschreibers, da war das einerseits der Verlag, also das Korrektorat des Verlages und dann hatte ich Hilfe noch von Freunden und befreundeten Schriftstellern. Das war einmal Patrick Pieper, der auch bei meinem Künstlerkollektiv Kommando Elektrolyrik dabei ist. Und dann war das Mikul Dejun, ein Schriftsteller aus Leipzig. Und Mario Osterland, Lyriker aus Erfurt, hat auch eine Geschichte bekommen. Und da war es mir wichtig, einfach von Leuten, wo ich weiß, okay, denen ist das genauso, denen ist Literatur genauso wichtig für mich und die haben das Know-how, denen habe ich dann was gegeben. Und da es ist bei kleinen Verlagen immer mit dem Lektorat immer ein bisschen schwierig. Die haben oft die Kapazitäten nicht. Und es gibt dann ein Korrektorat und vielleicht ein paar Tipps, aber man muss da schon sich die Leute, gerade wenn man anfängt, so ein bisschen aussuchen. Das ist bei größeren Verlagen anders, da kriegt man natürlich einen Lektor an die Hand. Aber so, ja, also es ist eigentlich fast unmöglich, alleine dafür Rechnung zu tragen, dass die Geschichte so gut ist wie möglich. Also man steckt einfach, man ist einfach sehr, sehr nah dran und braucht einfach jemanden von außen, der da drüber schaut und einem sagt, hier, schau mal, liest es nochmal, beschäftige dich nochmal mit dieser Passage und so weiter.
Arne, jetzt hast du schon genannt, dass dein Gedichtband oder dein Band, den du herausgegeben hast, irgendwas mit Heiligenstadt.
Genau, es ist ein Kurzgeschichtenband.
Kurzgeschichtenband. Mhm. Nun ist die Frage natürlich für den Hörer, wenn jemand von der Küste kommt, in Paderborn studiert hat, was verschlägt den da ins Eichsfeld nach Heiligenstadt?
Ja, also das ist eine ganz interessante Geschichte. Ein Kommilitone von mir, der hat mit mir auch Musik studiert in Paderborn, der kommt aus Heiligenstadt. Der meinte hier, Arne, übrigens, meine Heimatstadt sucht jetzt einen Stadtschreiber. Die haben ein Kulturstipendium ausgeschrieben. Du schreibst doch, schau doch mal, vielleicht ist das ja was für dich. Zu der Zeit habe ich in Berlin gelebt. Ich habe 5 Jahre nach dem Studium in Paderborn, habe ich in Berlin gelebt und hab da irgendwie nach was Neuem gesucht und dachte mir, ja, das wäre ja mal eine Chance, schaue ich mal, bewerbe ich mich mal und dann wurde ich eingeladen und ja, dann hat man sich dort für mich entschieden und dann war ich 1 Jahr lang dort in Hallbad Heiligenstadt.
Das ist natürlich eine andere Welt, will ich mal so sagen. Ja. Mit welchen Erwartungen bist du da hingekommen und was hast du vorher schon von Heiligenstadt und vom Eichsfeld gewusst?
Ja, dadurch, dass ich dort, wie gesagt, den einen Freund hatte und auch noch weitere Leute aus meinem Freundeskreis da aus der Nähe von Mühlhausen kommen, war ich schon so ein bisschen vertraut. Ich wusste auf jeden Fall, wo es ist und ich bin mit dem Zug schon mal durchgefahren vorher. Ansonsten aber relativ wenig. Also es ist eine Kleinstadt, ungefähr 16.000 Einwohner. Das, was gleich zu Beginn sehr klar wurde, ist, es ist sehr katholische Stadt. Also die Religion spielt eine große Rolle dort und es ist eine Stadt, die sehr stolz ist auf ihr Gehacktes, das muss man auch sagen. Also ich würde mal sagen, Katholizismus und Gehacktes sind so die zwei Sachen, für die das Eichsfeld am bekanntesten ist. Und Heiligenstadt natürlich auch.
Da gibt's diesen bösen, bitterbösen Karlauer, wo ein kleiner Junge betet, Vater unser im Himmel, ja, unser tägliches Brot gib uns heute und er dazu setzt und auch Gehacktes.
Ja. Ja, und Theodor Storm, der ist auch in Heiligenstadt gewesen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund auch des Stipendiums, dass man sich gedacht hat, die Stadt hat dort eine gewisse literarische Tradition. Der war dort, glaube ich, 5 oder 6 Jahre lang am Gericht angestellt. Der hatte sich das mit dem dänischen König in seiner Heimatstadt Husum ein bisschen verscherzt und hat dort keine Anstellung mehr bekommen, war dann irgendwie in Preußen. Dort gefiel es ihm nicht und dann hat er die Stelle in Heiligenstadt gefunden. Und in dieser Tradition gibt es dort auch ein Literaturmuseum Theodor Storm. Und da habe ich dann auch Lesungen gemacht zum Beispiel und mit denen zusammengearbeitet, was sich so in der Zeit ergibt.
Das war also für dich auch ein schöner Anknüpfungspunkt, da literarisch da einzusteigen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist auch eine Sache, die ich immer mal erwähnt habe sozusagen in den Geschichten, dass es da diese Linie gibt schon.
Hm? Arne, was du in Heiligenstadt erlebt und geschrieben hast, das wollen wir den Hörern natürlich nicht vorenthalten, aber wir würden jetzt erstmal eine kleine Musik einschieben und du hast ein paar Vorschläge mitgebracht.
Ja, wir hören einfach mal, ich habe mir gedacht, was Aktuelles, und zwar von Thundercat, US-amerikanischer Bassist, der oft zusammenarbeitet mit einem weiteren Künstler, dessen Name mir jetzt entfallen ist, ist aber nicht wichtig. Der hat jetzt ein Album veröffentlicht 2017, das heißt Drunk, und wir hören jetzt Captain Stupido.
Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Literatur mit Richard Schäfer. Jeden dritten Sonntag im Monat ab 18 Uhr auf Radio Frei, dem Bürgerradio für Erfurt auf UKW 96,2 MHz.
Arne Hirsemann ist heute Gast im Studio. Er war Stadtschreiber in Heiligenstadt. Wie lange?
Insgesamt 13 Monate, von Mitte 2015 bis Mitte 2016.
Das ist eine ganz schön lange Zeit. Also da kann man sich schon in die Stadt so ein bisschen hineinversetzen.
Ja, das ist, ich glaube, so das Maximum, was ich, glaube ich, auch von so Literatur- oder Kulturstipendium kenne. Es ist ein relativ junges Stipendium, das gibt es erst seit 2014, glaube ich, und ich bin auch der erste Stadtschreiber gewesen. Vor mir war es ein Bildhauer, der dort ein Jahr lang verbracht hat. Es gibt nämlich auch eine Bildhauertradition. Tillmann Riemenschneider ist dort geboren da haben sie sich gedacht, gut, dann holen wir uns zuerst mal einen Bildhauer und dann holen wir uns einen Stadtschreiber. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, ob es jetzt einen Nachfolger gibt. Ich glaube, da gab es, im Kulturausschuss ein paar Unstimmigkeiten, wie es da jetzt weitergehen sollte. Ich glaube, sie haben noch keinen Nachfolger gefunden. Und dann war ich dort 13 Monate lang, habe viele Lesungen gemacht, habe auch Freunde eingeladen, um mit ihnen zu lesen. Habe eine Lyriklesung hier mit Peter Neumann aus Jena und Mario Osterland hier aus Erfurt gemacht, habe einen Film gezeigt, wozu meine Band einen Soundtrack gemacht hatte und habe zusammengearbeitet mit der Stadtbibliothek, mit dem Literaturmuseum, mit den Schulen, Schreibworkshop gegeben und ja, viel mich unterhalten mit den Kulturmachern dort.
War das für dich ein Problem oder bist du da herzlich aufgenommen worden oder gab es da Distanzen, wo die sagen, oh, jetzt kommt einer, der will uns Literatur beibringen?
Ja, das ist natürlich das, was mir auch als erstes so ein bisschen in den Kopf gekommen ist. Jetzt kommt der Städter irgendwie in die Kleinstadt und mischt den Laden jetzt so ein bisschen auf. Dadurch, dass es noch ein relativ junges Stipendium ist, hatte ich da relativ viel freie Hand. Also es war eher so, dass man gesagt hat, Herr Hirsemann, hier ist der Schlüssel zur Wohnung. Die Stadt steht Ihnen offen, jetzt machen Sie einfach mal. So, und dann habe ich angefangen, mich mit den Leuten zu treffen, sie kennenzulernen, mit dem Heimatmuseum zusammengearbeitet, wie gesagt, Literaturmuseum mit Jana Bauer von der Stadtbibliothek und ja, verschiedene Aktionen geplant, gemacht. Dort direkt, ich habe in einer alten Herrenmühle gewohnt, eine restaurierte Mühlenwohnung war das und dort mit dem Verein, der hat im Erdgeschoss ein Café, da habe ich öfters Lesungen gemacht und habe da so meine Zeit verbracht, wie ich das für richtig hielt.
Also genau. Tolle Zeit.
Hatte die Freiheit zu schreiben und das Glück eben, mich voll und ganz auf die Literatur zu konzentrieren und hatte auch eine regelmäßige Kolumne in der Zeitung, also in der Thüringer Allgemeine und auch in der TLZ. Und das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das ging, glaube ich, sogar fast irgendwie 70 Wochen oder so war ich jede Woche anfangs mit einer Geschichte drin und dann habe ich Teile eines Romans veröffentlicht, der mittlerweile noch in meiner Schublade liegt. Habe dann auch einen Fortsetzungskrimi geschrieben, weil ich dachte, warum nicht? Das ist eine Sache, die ich immer schon mal ausprobieren wollte. Und der Chefredakteur dort, der hat sich auch sehr gefreut. Der kannte das noch aus seinen Kindertagen, meinte er, dass es früher so Fortsetzungsgeschichten gab. Und leider konnte ich diesen Krimi nicht zu Ende schreiben, denn ich glaube, im Herbst letzten Jahres gab es dann Budgetkürzungen und viele freie Mitarbeiter haben sozusagen da ihre Möglichkeit verloren zu veröffentlichen und unter anderem musste dann auch dieser Krimi vorzeitig gelöst werden.
Schade.
Ja, das ist, das sind so Sachen, die passieren.
Die das Leben schreibt. Mhm. Aber wie hattest du denn Gelegenheit, Resonanz zu spüren? Wie war das? Wie bist du angekommen mit deinen Texten, mit deiner Art, jetzt auf die Leute im Eichsfeld dazuzugehen?
Ja, das war ganz interessant, weil ich sozusagen, also gerade durch die Kolumne und die Geschichten, die regelmäßig jeden Samstag dort veröffentlicht wurden, kannte mich jeder durch das Bild in der Zeitung. Aber ich kannte natürlich die meisten Leute nicht vom Sehen. Das heißt, wenn ich zum Bäcker gegangen bin, kam es öfter vor, dass die Backwaren-Fachangestellte mir dann sagt, ach ja, der Hirsemann, na, ich packe Ihnen mal das Stück Kuchen hier mal gut ein, denn es ist ja jetzt noch der Bürgermeister, hat ja mit seiner Partei jetzt hier ein Stadtfest und da gehen Sie doch sicher noch vorbei, dann wird der Kuchen nicht so schnell kalt. Und dann meinte ich, ach, das ist aber nett, dass Sie wissen, was ich als nächstes mache. Also ja, es war durchaus auch sehr lustig und ich hatte immer das Gefühl, dass ich da nicht anonym mich durch die Stadt bewegen kann, was manchmal sehr schön war und manchmal wünscht man sich natürlich auch ein bisschen mehr Privatsphäre, aber das ist in so einer Kleinstadt natürlich schwierig.
Ist ja auch für so eine kleine Stadt auch so ein bisschen eine Sensation, wenn man einen Stadtschreiber hat.
Ja,
für
es
ein
ist,
Jahr. Also,
genau, also viele wussten jetzt nicht genau, was das eigentlich ist und dachten, ich schreibe hier die Chronik. Die Chronik der Kleinstadt auf und ja, aber da ist man da eben drüber ins Gespräch gekommen. So ab und zu gab es dann auch mal Kritik, positiv wegen negativ, die letzten Geschichten fand ich aber ein bisschen schwierig zu lesen oder aber auch, ach, ich lese sie super gerne und ich bin total gespannt, was nächste Woche wieder drin ist. Da war eigentlich immer alles dabei.
Ja. Das treibt natürlich auch an, sowohl die positive als auch die negative Kritik.
Ja, das ist natürlich schön, dass man merkt, dass man gelesen wird einerseits und dass es den Leuten auch so viel bedeutet, dass sie eben auch das Gespräch suchen oder sagen, hier, ich habe mir das genauso vorgestellt oder ich finde es total toll oder warum schreiben sie nicht mal was in die oder die Richtung,
ja. Also richtig gelebte Literatur.
Ja, in dem Fall, genau.
Also, das, was sich jeder Autor eigentlich wünscht und vorstellt.
Ja, man ist so ein bisschen quasi so eine Art Hahn im Korb dort, kann man schon sagen.
Bist du mal wieder in Heiligenstadt gewesen?
Ich bin danach zur Buchveröffentlichung, die ist dann auch im Herbst gewesen. Da war ich schon nicht mal Stadtschreiber. Das hatte sich mit dem Druck noch ein bisschen verzögert. Da war ich noch mal da. Und ich plane auch regelmäßig wiederzukommen. Also ich habe ja noch Kontakt zu den Leuten und werde da auch immer mal wieder lesen. Also ich bin noch ein Begriff dort und ich freue mich auch da einfach das Publikum zu halten.
Okay, Arne, jetzt haben wir viel über deine Stadtschreiber-Tätigkeit gehört. Jetzt wollen wir natürlich auch mal hören, was du da geschrieben hast. Du hast das Buch mit Kurzgeschichten und du hast daraus hier in Erfurt auch schon gelesen bei Frau Korte, ne?
Genau, bei Frau Korte, das war glaube ich im April und dann letzten Oktober war das auch bei der Spätlese.
Okay, genau, und welches Stück hast du jetzt ausgewählt?
Ich lese einen kurzen Ausschnitt aus der ersten Geschichte, die heißt Auftakt, die sich ein bisschen genau mit diesen ersten Wochen beschäftigt. Man kommt an und hat Kontakt mit der Bevölkerung. Dieser Kulturpreis-Faulenzer, dieser Hartz-IV-Stipendiat, diese anmaßende Steuerlast, dieser unverschämte Denkmalhausierer. Was macht er auch die ganze Zeit? Ticker-Tacker, Klicker-Klacker macht's die ganze Zeit. Der soll mal aufhören rumzuklickern, diese Künstleranmaßung. Wir geben den Künstlern alles und sie? Sie geben uns nichts. Wir geben ihnen unser letztes Hemd und sie? Sie machen nur Lärm und wollen immer nur noch mehr, geben sich mit nichts und wieder nichts zufrieden und reißen uns aus der verdienten Ruhe und klauben uns die Lebensfreude gleich mit aus dem Herzen. Ey, rufe ich zu ihm hoch in das Klackern hinein. Du Spackschreiber, du Stadtscheißer, rufe ich. Das Klickern und Klackern verstummt augenblicklich und ich genieße die befriedigende Stille. Soll er auch mal sehen, wie das ist, wenn einen jemand aus den kostbaren Gedanken reißt, aus dem Rhythmus bringt. Soll er auch mal sehen, wie es ist, wenn einem der Rhythmus gebrochen und der Lebenstakt vernichtet wird. Die ganze Nacht wird er nicht zur Ruhe kommen können, denn ich habe sein Gedankengerüst eingeschlagen, habe seine Verstandesstadt bombardiert, so wie er zuvor meine bombardiert hat. Die Trümmerfrauen in seinem Kopf werden die gesamte Nacht darüber wehklagen und Geröll und Schutt und Asche mit bloßen Händen durch seine ausgebrannten Hirnstraßen tragen, von einem Schuttberg seines Geistes zum anderen.
Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Literatur mit Richard Schäfer. Jeden dritten Sonntag im Monat ab 18 Uhr auf Radio Frei, dem Bürgerradio für Erfurt auf UKW 96,2 MHz.
Arne Hirsemann ist heute Gast hier im Studio, ehemaliger Stadtschreiber von Heiligenstadt. Arne, hast du dich in der Zwischenzeit mal wieder für eine solche Stadtschreiberstelle beworben?
Ich habe mir das, schaue mir die Stipendienlandschaft immer mal regelmäßig an und gucke dann, was so dabei ist und überlege, na, mal hier oder mal da nochmal bewerben. Aber ich hatte ja jetzt irgendwie die Zeit, das waren ja 13 Monate insgesamt. Ich glaube, dass ein bisschen Abwechslung mir da auch ganz gut tut und habe dann gemerkt, ach, jetzt nochmal irgendwie ein halbes Jahr oder länger oder auch kürzer irgendwie woanders hin. Und es ist dann auch, gerade wenn es lange ist, auch eine Belastung natürlich für das Sozial- und Privatleben, weil man einfach nicht mehr am eigentlichen Wohnort hängt und dann irgendwie immer nur irgendwie unterwegs ist und nie so richtig ankommt und dann ja auch wieder weg muss. Aber ich würde mir schon vorstellen, das in Zukunft nochmal zu machen. So, hätte mal Lust auf eine etwas größere Stadt. Jetzt sozusagen die Provinz kennengelernt. Und es gibt, glaube ich, einen Stadtschreiber auch in Erfurt und in.
Ja, gibt es zur Zeit immer eine chinesische Autorin. Ja.
Genau. Und ich finde das auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Art und Weise, mit Kultursubventionen umzugehen. Gerade auch, wenn man am Anfang der Karriere steht, wie das bei mir, so würde ich das jetzt mal sehen, der Fall ist, um eben sich auch noch zu entwickeln und sich einfach voll und ganz darauf konzentrieren zu können, weil man ist natürlich gebunden an gewisse Zwänge, an Nebenjobs, an Verpflichtungen, und da ist das eine super Sache.
Jetzt hast du schon genannt, dass du auch gern nach Abwechslung suchst, und wenn man dann in deiner Biografie aufmerksam liest, dann kommt man irgendwann auf das Künstlerkommando oder Künstlerkollektiv Kommando Elektro-Lyrik. Also allein schon der Kommando-Begriff, der löst bei mir irgendwelche militärischen Assoziationen aus. Wie seid ihr auf diesen Namen gekommen und was verbirgt sich hinter dem Kommando Elektro-Lyrik?
Ja, das Kommando Elektro-Lyrik ist, wie gesagt, ein Zusammenschluss von Autoren und Musikern Soundkünstlern. Und wir arbeiten genau in der Zwischenstelle zwischen Text und Musik, kann man so sagen. Und wir sind gestartet als Autorengruppe, haben ausschließlich Literatur gemacht, haben Gedichte gelesen, Kurzgeschichten, waren damit so ein bisschen auf Tour, waren unsere eigene Lesebühne, mobile Lesebühne, unter dem Namen Kommando Schreibmaschine noch. Und ich weiß noch, wir saßen zusammen und haben überlegt, wie wollen wir uns nennen. Und dann hatte irgendjemand die Idee, es gab diesen 90er-Jahre-Quatschfilm, da wurde immer dieses Spiel gespielt, das hieß Kommando Pimperle.
Ja, ja.
Und man hat irgendwie auf dem Tisch herumgetrommelt und musste dann immer rücken. Und dann ist uns das eingefallen und dann meinte ich so, hey, wie wär's denn mit Schreibmaschine? Das ist doch irgendwie ein ganz cooler Kontrast. Und dann haben wir angefangen, eben mit Musik zu experimentieren. Und haben einfach gedacht, okay, es ist irgendwie was Elektronisches und Kurzgeschichten funktionieren mit Musik schlecht. Das geht dann immer in die Richtung Hörspiel, und das ist für den Aspekt, den wir machen wollen, also für Live-Auftritte immer ein bisschen schlecht. Also versuchen wir es mit lyrischer Prosa oder eben auch Lyrik, und dachten, Kommando Elektro-Lyrik trifft es eigentlich. Es ist einerseits nicht besonders catchy, aber das Kommando zieht so ein bisschen mit. Und dann haben wir das gemacht, haben ein Album veröffentlicht im Gonzo Verlag in Mainz. Die machen normalerweise Bücher, haben für uns dann mal eine Ausnahme gemacht und sind viel aufgetreten, also auf allen möglichen Bühnen in Deutschland, von Nord bis nach Süd, waren auch in Österreich und in der Schweiz unterwegs und haben dann angefangen, mit dem Goethe-Institut zusammenzuarbeiten und Workshops zu geben für Deutschlerner im Ausland. Das bildet so das ab, was wir machen.
Nun reizt ja Elektro-Lyrik unbedingt zum Nachfragen. Wie viel Elektro ist da dabei und wie viel Lyrik ist dabei? Wie muss man sich so ein Programm vorstellen?
Ich denke, am besten ist es, dass wir einfach mal reinhören in ein Stück. Das heißt, Wem gehört die Stadt? Und ist 2014 entstanden für einen Dokumentarfilm über Gentrifizierung. Da haben wir den Filmemacher Uli Gehner kennengelernt aus Hamburg. Der Film heißt Boomtown St. Georg und handelt dort von den steigenden Mieten und den der Auseinandersetzung mit der Bevölkerung und dem Leben jetzt in diesem Stadtteil. Sollte ursprünglich, glaube ich, auch Wem gehört die Stadt heißen, aber dann gab es da rechtliche Probleme, weil es diesen Film irgendwie schon gibt. Und ja, wir haben den Score gemacht und ein paar Tracks, unter anderem diesen. Wem gehört die Stadt?
Die Bücherbar auf Radio Frei aus Erfurt, auch zu hören bei Radio Enno in Nordhausen, Radio SRB in Saalfeld und Rudolstadt und im Radio OKJ in Jena.
Arne Hirsemann vom Künstlerkollektiv Kommando Elektrolyrik ist heute hier Gast im Studio. Arne, und ihr habt mit eurem Künstlerkollektiv sicherlich für das Jahr 2017 noch einige Termine, die jetzt anstehen, die abgearbeitet werden müssen. Was sind das für Termine?
Ja, wir sind für alle, die es interessiert und die in der Gegend sind, wir sind im Oktober dort für zwei Workshops und für zwei anschließende Konzerte in Äthiopien und Djibouti. Das ist jetzt vielleicht von Erfurt ein Stück entfernt.
Ein kleines Stück, ja.
Aber es ist eine ganz interessante Geschichte. Also seit 2012 arbeiten wir mit dem Goethe-Institut zusammen, immer unregelmäßig. Man kann sagen, schauen uns ein bisschen die Welt an und sind in kulturimperialistischer Mission unterwegs. Also wir arbeiten mit Deutschlernern im Ausland zusammen und sind mit ihnen kreativ, schreiben Texte, machen Musik, lassen sie selber Sounds aufnehmen, die dann musikalisch und textlich bearbeitet werden. Und zusammen mit diesen Deutschlernern entstehen dann eigene Elektrolyrik-Tracks. Und wir geben dann im Ausland auch Konzerte, also im Oktober in Addis Abeba, in der Hauptstadt von Äthiopien, und in Djibouti. Ich war da vorher gar nicht so informiert, aber das ist ein Land, das liegt direkt am Golf von Aden, grenzt, wie gesagt, an Äthiopien und auch an Somalia. Ja, das ist auf jeden Fall ganz interessant. Also man lernt so ein bisschen die Welt kennen und Die Welt lernt uns kennen, genau. Also wir sind da jetzt nicht unbedingt besonders bekannt hier in Deutschland. Da ist es natürlich schon so ein bisschen befremdlich manchmal. Wir waren, ich glaube 2014 waren wir in Mosambik und dort waren wir dann eingeladen zum Frühstücksfernsehen. Dort hat ein ehemaliger Kinderstar so eine Frühstücksfernsehensendung, wie man das so sich vorstellt bei, wie sie nicht, Sat.1 oder ARD so morgens. Und da haben wir dann zwei Tracks gespielt und nebenbei hat dann noch der Fernsehkoch gekocht und die Moskitos verscheucht, wenn die Kamera nicht draufgehalten hat. Das war doch schon sehr, sehr amüsant.
Auftritte hier in Deutschland?
Sind dann auch wieder im Kommenden geplant. Also wir arbeiten gerade ein neues Bühnenprogramm und testen das quasi jetzt erstmal dort vor Ort in Äthiopien und werden dann auch wieder Konzerte in Deutschland geben. Das kann man dann auf unserer Internetseite nachschauen.
Jetzt ist für die Hörerinnen und Hörer natürlich der Begriff Wir und Künstlerkollektiv nicht mit Inhalten verbunden. Kannst du das vielleicht mal auflösen? Wie viele Leute machen da mit? Wie viele Menschen bilden dieses Künstlerkollektiv und wer macht da Elektro und wer macht da Lyrik?
Das geht so ein bisschen ineinander über. Das ist so ein Joint Effort, wie man das so schön sagt. Also ich schreibe Texte, dann schreibt aber auch der Patrick mal Texte oder Leute, die jetzt nicht mehr dabei sind, wie schreiben halt auch irgendwie Texte und man tauscht sich so ein bisschen aus. Wir wollen jetzt in Zukunft auch was mit Visuals machen, also das ist sozusagen so ein bisschen genreübergreifend, dass wir dort die visuelle Kunst drin haben. Wir haben die Musik und das Sounddesign und wir haben eben die Literatur. Ja, wir sind im Moment zu dritt. Es ist aber sozusagen eine Gruppe von 5 bis 6 Leuten, die sich dann immer mal so durchwechseln, austauschen. Kommt mal wieder einer dazu, geht mal einer wieder weg. Genau.
Wenn jetzt jemand hört und sagt, Mensch, das ist genau die Richtung, die ich möchte, kann der so ohne weiteres bei euch anklopfen und mitmachen?
Naja, das ist natürlich immer die Frage, wo sich derjenige befindet. Wir sind jetzt zurzeit in Leipzig und waren längere Zeit in Berlin und sind dann auch immer mal hin und her gependelt zwischen Paderborn und Münster und Flensburg. Und ja, ich würde mal sagen, wir, klar, man kann gerne mal bei uns anklopfen und sich vorstellen und sich austauschen. Genau, aber es ist jetzt, ich würde mal sagen, es ist jetzt keine offene Bühne in dem Sinne.
Ist das Modell Elektrolyrik nachahmbar? Kann man das kopieren oder kann das zum Beispiel in Thüringen, in Südthüringen oder so neu entstehen oder natürlich mit anderen Inhalten, mit anderen, aber so vom Prinzip her?
Nee. Das würde ich jetzt konsequent ausschließen. Wenn man Elektrolyrik machen will, dann kann man das Original bestellen. Nee, natürlich, klar, also es gibt immer wieder Projekte, die mit Musik und Literatur sich beschäftigen. Das geht mal mehr in eine kommerziellere Richtung. Es gab da, glaube ich, immer mal so ein Gottfried-Benn-Projekt vor einigen Jahren, wo dann auch bekannte Schauspieler das gesprochen haben. Das ist dann etwas, würde ich mal sagen, etwas konservativer angelegt. Aber klar, es gibt natürlich auch viele Literaten, die in diesem Bereich aktiv sind. Zum einen die ehemalige Stadtschreiberin aus Jena, Kinga Todt, kommt ursprünglich aus Ungarn. Die arbeitet auch so an dieser Schnittstelle und macht viel mit auch mit visueller Kunst, mit Loops und mit Sounds und eben mit Lyrik. Gibt es die Beatpoeten aus, ich glaube, Hannover, die das schon seit einigen Jahren machen. Ist ein Duo, auch so an der Schnittstelle. Und ja, da gibt es, also es ist eine kleine Szene, es ist eine Nische.
Es reizt also, sich mit Literatur und elektronischer Musik auseinanderzusetzen oder die in Zusammenhang zu bringen.
Ja.
Ich denke,
ja,
das ist eine Herausforderung, die wahrscheinlich andere Komponisten in anderen Jahrhunderten mit Orchestern gemacht haben, ähnlich.
Ne? Also. Ja, es ist natürlich immer die Frage, ne, was ist das jetzt, wie bezeichne ich das jetzt? Also im Endeffekt ist ja auch Popmusik irgendwie, ne, Musik und Literatur zusammengemischt. Und das ist ein fließender Übergang. Das ist dann wirklich eine Art und Weise, wie man sich jetzt persönlich verortet. So, also ich würde sagen, wir sind jetzt nicht so im Bereich Popmusik unterwegs. Das geht schon eher so in den Grenzbereich zur Performance-Kunst teilweise, also wenn wir das dann live machen.
Also live erleben ist also bei euch auch angesagt und ich hoffe und wünsche, dass ihr natürlich irgendwann auch mit Elektrolyrik hier in Erfurt auftretet.
Und sind wir auch vor, das ist aber schon eine Weile her. Also wir waren so zwischen 2009 und 2011 viel unterwegs. Ich kann mich aber nicht mehr genau erinnern, wo das hier war.
Okay, da müsste man mal nachforschen. Das können wir uns ja für eine der nächsten Sendungen mal aufheben. Ein Musikvorschlag von dir noch zu diesem Beitrag jetzt?
Ja, vielleicht finden wir gut die Überleitung vielleicht zu kommenden literarischen Projekten und hören uns mal einen franko-kanadischen Künstler an, der lange Zeit in Berlin und dann in Paris gelebt hat. Gonzales mit Working Together.
Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Literatur mit Richard Schäfer.
Aus dem literarischen Schaffen von Arne Hirsemann hören wir jetzt eine kurze Geschichte aus dem Kriminalbereich.
Ja, ich lese jetzt einen Ausschnitt aus einem Kurzkrimi, der da heißt Hildegard Ante Portas. Der ist erschienen 2016 in der Krimi-Anthologie Mörderisches Buffet. Und es erschien im Undine Verlag. Gesines Zimmer war wirklich ein sehr schönes gewesen. Südseite mit Blick auf den grünen Innenhof, mit zwei großen Fenstern und genügend Platz für einen großen Fernsehschrank. Hilde hatte sie dort oft besucht. Gemeinsam hatten sie zwischen den Mahlzeiten aus dem Fenster hinaus in den Hof geschaut, über das Wetter gesprochen und über die Zeit, die verging. Gesine hatte zuvor mit einem Zweibettzimmer vorlieb nehmen müssen, ebenso wie es die Belegschaft ihres ehemaligen Frühstückstisches tun musste. Hilde, Leselotte, Margarete und Helmut. Es war kein einfaches Schicksal. Ein 20 Quadratmeter großes Zweibettzimmer bot lediglich Platz für zwei klitzekleine Fernsehkommoden, zwei kleine Flachbildfernseher, zwei halbhohe Sessel, zwei runde kleine Tische, zwei schmale 90 Zentimeter Betten, einen geteilten Kleiderschrank und ein daran angeschlossenes gemeinsames Bad. Und dort sollten nun zwei lebenserfahrene Menschen, die in der Weimarer Republik geboren, in der Nazizeit aufgewachsen, den Krieg als junge Menschen über und die DDR an ihren besten Jahren durchlebt hatten, ihre letzten Jahrzehnte, Jahre, Monate und Tage verbringen. Hatte ein Großteil der heutigen Bewohner des Pflegeheims das Glück, sich kurz nach dem Systemwechsel in die vergleichsweise üppige Rente retten zu können, mussten sie sich nun mit einer jeweils halbfremden Person darüber streiten, ob und wie lange im Zimmer Stoß gelüftet werden durfte und wie laut der Fernseher zu stellen war. Ganz zu schweigen davon, wann man sich am Abend einigte, das Licht auszuschalten. Kein Dauerzustand. Kein Zustand überhaupt. Doch was blieben ihnen für Möglichkeiten im Hospital zur heiligen Dreieinigkeit? Die systemische Struktur des Werdens und Vergehens, des nur langsamen Nachrückens in eine lebenswertere, privatere Umgebung, sie ließ sich nicht einfach so beschleunigen. Oder etwa doch? Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist hielten wachsam den Deckmantel des Schweigens über alle Vorkommnisse im Hospital. Streng wurde hier nach dem katholischen Imperativ gelebt. Herr, gib mir den Mut, die Dinge zu ändern, die ich zu ändern in der Lage bin, und die Gelassenheit, mich dabei möglichst nicht ertappen zu lassen. 2 Uhr nachts. Hilde stand in Helmuts Zimmer, seinem neuen Einzelzimmer, im ehemaligen Zimmer von Gesine. Helmut atmete ruhig und gleichmäßig. Er strömte einen markanten Geruch aus. Zigarillos, Rotwein, Amaretto. Überbleibsel der jährlichen Weihnachtsfeier des Hospitals, die er in seinem kleinen Nachtschränkchen aufbewahrte. Hilde hatte ihre Hände zwischen seinem beleibten Körper und seinem Pyjama-Oberteil vergraben. Sie schraubte die Insulindosis der Digitalpumpe auf Anschlag. Aus dem Tropf neben Helmuts Bett lief die stoffwechselregulierende Flüssigkeit über den Zugang in seinem Unterbauchfett in die Blutbahn. Helmuts Atem wurde augenblicklich schneller. Der Geruch stieg ihr nun stärker in die Nase. Zigarillos, Rotwein, Amaretto. Nach einer kurzen Weile löste Hilde den Katheter aus dem Zugang und das restliche Insulin näste auf Helmuts dicken Bauch, auf sein Pyjama, auf das Bettlaken. In ein paar Stunden würde Helmuts Fleischberg beißend nach Aceton riechen, dem Duft des Todes. Zeichen akuter Unterzuckerung. Als sein Atem allmählich flacher wurde, verließ Hilde das Zimmer.
Dabei habe ich ihm doch immer gesagt, Helmut, spiel nicht so an der Pumpe rum. Nicht, dass du da was kaputt machst, Helmut. Und den Schwestern habe ich gesagt, schaut bloß, dass mir der Helmut da nicht immer dran herumspielt, dass er nicht daran herumfummelt mit seinen unruhigen Zuckerpfoten. Und die Schwestern haben gesagt, nein, das macht der Helmut nicht. Und der Helmut hat gesagt, Hilde, keine Sorge, ich kenne mich aus. Und jetzt hat der Helmut sie doch kaputt gespielt.
Kein Piepen der Insulinpumpe mehr, kein Helmut mehr. Und wer bekommt jetzt sein Zimmer?
Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Literatur mit Richard Schäfer.
Eine interessante literarische Stunde geht jetzt zu Ende. Arne Hirsemann hat sich vorgestellt, sein Projekt Elektrolyrik vorgestellt und viel gelesen. Arne, wie geht's jetzt weiter bei dir? Äthiopien ist erstmal das nächste Programm.
Genau, mit Kommando Elektrolyrik geht's im Oktober nach Äthiopien und Djibouti. Und dann ist im Oktober auch noch eine Buchveröffentlichung angestrebt. Da bin ich mit einer Geschichte vertreten, die habe ich jetzt auch gelesen, Achim Iyaktaes, die erscheint dann in der Anthologie Wortwald, hier von der Aktionsgruppe Eskapismus aus Erfurt. Da freue ich mich sehr drauf. Im Adakia Verlag Leipzig erscheint das September oder Oktober. Da gibt es dann vorher sicherlich nochmal Infos von den Jungs und Mädels. Und ja, für mich geht's dann auch weiter. Also im nächsten Jahr sind noch ein paar Sachen geplant, unter anderem auch eine Buchveröffentlichung. Da arbeite ich gerade dran, kann ich aber jetzt noch nicht detailliert viel was von verraten. Ist immer ein bisschen schwierig. Da muss man vorher immer ein bisschen dicht halten, wenn einem das empfohlen wird.
Gut, Arne, das schreit also danach, dass du im nächsten Jahr wieder mal hier im Studio bist und dann über das, was da geworden ist, berichtest.
Genau, gerne.
Vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank für die tollen literarischen Einblicke, die wir jetzt gewonnen haben in der Stunde. Das macht natürlich neugierig auf das ganze Schaffen von Arne Hirsemann in der nächsten Zeit.
Ja.
Und ich drücke dir die Daumen und auch für deine Jungs und Mädels, die in deinem Projekt mitarbeiten, dass er erfolgreich aus Äthiopien zurückkommt und dann vielleicht mit neuen Ideen hier auch mal wieder in der Bücherbar erscheint.
Ja, damit rechne ich. Ja, vielen Dank dir für die Einladung. Ich freue mich sehr.